Ja, vielen Dank, dass ihr unseren Blick auf Jesus gerichtet habt. Ich glaube, bei einer Predigtserie aus dem Alten Testament ist es auch ganz gut, immer wieder mal ins Neue Testament rüberzuschauen. Ich fand es richtig interessant, wie Ingrid gerade die drei Kids vorgestellt hat. Und viele von uns, wir kennen uns ja irgendwie schon jahrelang, lernen uns gerade vielleicht auf der Baustelle etwas besser kennen. Aber ich denke, dass die Infos, die wir gerade über die Kids teilweise mitbekommen haben, gar nicht so präsent sind bei uns. Vielleicht auch über Leute, mit denen du sogar im Hauskreis bist. Also welches Kind in der Reihenfolge zum Beispiel und was es so gut findet an der Taube, was es aber auch schätzt an unserer Gemeinde. Das fand ich richtig toll, hat mich berührt. Und vielleicht wollen wir das nachher beim Kirchencafé einfach mal genauso ausprobieren. Also ich mache mal den Anfang. Ich heiße Erich. Das wissen einige von euch, aber ich bin auch ein Sandwich-Kind, wie zwei, die gerade hier vorne stehen. Und ich bin einer von vier Jungs. Das hat mich sicherlich auch geprägt, nur mit vier Brüdern, also drei Brüdern aufzuwachsen, ohne Schwester. Und ich finde ganz vieles toll an der Gemeinde, aber ich vermisse auch die Räume unten. Ich vermisse das Kirchencafé nachher unten. Und die vielen Sachen, die wir unten wirklich machen konnten, dass es so wuselig ist mit den Kids. All das vermisse ich jetzt und ich freue mich und lade euch darum auch alle ein, an der Baustelle mitzuwirken, damit das möglichst schnell vorbeigeht und wir dann wieder hier alle zusammen in unserem Gemeindehaus Gottesdienst feiern können. Also stellt euch gerne auch mal anders vor, wenn ihr nach dem Gottesdienst irgendjemanden kennenlernt oder ins Gespräch geht. Jetzt kommen wir zurück zur Predigtserie, zu Nehemia. Und Felix hat es am Anfang schon gesagt, wir sind jetzt beim fünften Teil und letzte Woche hat Harm über Widerstände auf der Baustelle gesprochen. Und heute wird es auch um Widerstände gehen, aber in einer gewissen anderen Form. Denn dadurch, dass die Baustelle bei Ihnen auch schon Wochen und Monate angedauert hat, kam es zu einigen Folgeproblemen im Volk. Es liegt ja auf der Hand in der Gesellschaft damals, die von Landschaftsbau und all diesen Eigenerzeugnissen geprägt war, wenn dann der Haupterzeuger wochenlang nicht zu Hause ist, also nicht seiner Arbeit nachgeht, nicht die Felder bewirtschaftet, dass früher oder später wirtschaftliche Probleme im eigenen Haus zum Tragen kamen. Und so war es auch bei ganz vielen Familien der Israeliten. Dadurch, dass die Männer nicht die Felder bewirtschaften konnten, blieben die Erträge aus. Es kam kein Lohn rein und trotzdem musste die Familie ja ernährt werden. Sie brauchten also Geld, um Nahrungsmittel einzukaufen, sich diese Sachen zu leihen. Und so hat das einige Probleme mit sich gebracht. Einige Familien mussten sich Geld oder Getreide leihen, um irgendwie über die Runden zu kommen. Dafür mussten sie Zinsen zahlen. Andere haben ihre Felder und ihre Erträge verpachtet, damit sie ein Stück weit Geld reinbekommen konnten, um damit wiederum etwas zu kaufen. Und bei Dritten wurde es sogar so schlimm, dass sie ihre eigenen Kinder als Schuldsklaven verpfänden mussten, so lange, bis sie dann die Schulden abgearbeitet haben. Also wir sehen, dass da ganz schön handfeste Probleme kamen. Und wir können aus der Beschreibung in Nehemia 5 erkennen, dass es sich sicherlich eher um die ärmere Bevölkerung gehandelt haben muss, die mit diesen Problemen zu kämpfen hatten. Denn die Reicheren, die hatten sicherlich ein paar finanzielle Rücklagen, auf die sie zurückgreifen konnten, sodass sie nicht sofort nach ein paar Wochen schon in diese finanzielle Notlage gekommen sind. Und der andere Vorteil davon war, dass sie eben mit ihrem Reichtum, mit ihrem Wohlstand, mit ihrem Überfluss an die Ärmeren verleihen konnten. Und damit dann quasi auch ein Stück weit ein Geschäft gemacht haben. Und jetzt hört Nehemia davon. Er ist ja der Statthalter oder der Gouverneur, könnte man heute sagen, von der Provinz Judäa. Und darum war es seine Aufgabe. Das landete quasi auf seinem Tisch und er musste das jetzt regeln. Und wie er das tut, das sehen wir jetzt in Nehemia 5, Abvers 6. Dort heißt es, ich wurde sehr zornig, als ich von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr. Ich überlegte mir die Sache hin und her. Dann sagte ich den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren hart und deutlich meine Meinung. Wie könnt ihr die Notlage eurer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen? Ich brachte die Sache vor die Versammlung der ganzen Gemeinde und hielt den Schuldigen vor: Wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die unter die Nachbarvölker verkauft worden waren, so viele losgekauft, wie wir konnten. Und ihr wollt sie jetzt selber verkaufen, damit sie wieder zurückgekauft werden müssen? Sie schwiegen und konnten nichts zu ihrer Rechtfertigung vorbringen. Ich fuhr fort: Was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. So aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere Feinde sind. Auch ich, meine Brüder und Verwandten und meine Leute haben Geld und Getreide ausgeliehen. Lasst uns doch auf jede Rückzahlung verzichten. Und gebt euren Schuldern noch heute ihre Felder, ihre Weinberge, Ölbäume und Häuser zurück. Erlasst ihnen die ganze Schuld, alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Jetzt bekommen wir im Nehemia-Buch das zweite Mal mit, wie Nehemia darauf reagiert, dass er einen großen Missstand des Volkes zu hören bekommt. Das erste Mal war es am Anfang des Kapitels, wo er gehört hat, dass die Stadtmauer von Jerusalem immer noch in Trümmern liegt und das Volk damit allem ausgeliefert war. Und wir haben da gesehen, dass er monatelang gebetet und gefastet hat, um eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und in dieser Zeit hat er einen Plan entwickelt, ist zum König Artaxerxes gegangen. Ihr wisst es, wir haben damals länger darüber geredet. Und hier sehen wir jetzt ein zweites Mal, dass Nehemia wieder eine schreckliche Nachricht über die Missstände im Volk zu hören bekommt. Und wir sehen auch hier wieder, dass er nicht überhastet reagiert. Er nimmt sich Zeit. Er bedenkt all diese Sachen, die dort passiert sind, und nimmt sich Zeit, obwohl es ja eigentlich sehr, sehr dringend war, dass schnell und bald eine Lösung gefunden wurde. Und sicherlich war auch in diesem Prozess das Gebet ein wichtiger Bestandteil. Und wir sehen auch wieder, dass nach diesen Überlegungen, die Nehemia angestrengt hat, dass er wieder einen Plan entwickelt und dann sofort in die Umsetzung geht. Er spricht das Unrecht der Oberschicht ganz klar und deutlich an. Er sagt in Vers 9: Was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. So aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere Feinde sind. Und nachdem Nehemia dieses Problem ganz deutlich angesprochen hat, schlägt er sofort eine Lösung vor. Und diese Lösung, die ist nicht ohne, die hat es wieder in sich. Und er geht da als Leiter mit einem richtig großen Vorbild voran. Denn auch Nehemia als Statthalter gehört natürlich zur Oberschicht, gehört zu den Reichen, die diese Katastrophe oder diese Not jetzt natürlich nicht kalt erwischt hat. Und er hat darum auch anderen Leuten aus dem Volk Geld, Getreide und alles mögliche andere geliehen. Und er geht jetzt vorbildlich voran und sagt: Ich erlasse allen meinen Schuldnern das, was sie an Verpflichtungen bei mir haben. Und gleichzeitig fordert er dann die anderen Reichen auch dazu auf, seinem Vorbild nachzukommen und die Schulden zu erlassen. Und wie reagieren jetzt seine Zuhörer? Beim ersten Mal, wo er die Not Israels vor den König Artaxerxes gebracht hat, waren wir schon überrascht darüber, dass der König ihm Gehör schenkt, dass er seinen Wunsch erfüllt mit allem Überfluss. Alles, was er brauchte, hat der König ihm geschenkt, quasi ein Blankoscheck. Und jetzt sehen wir wieder die überraschende Reaktion der reichen Leute des Volkes Israel, weil sie seinem Vorbild einfach folgen und auch zustimmen, alle Schulden zu erlassen. Und ich habe mich gefragt, warum folgen diese reichen Leute dem Vorbild Nehemias? Warum tun sie das? Sie hätten ja auch Nein sagen können. Ihnen entgehen große finanzielle Vorteile, die sie einnehmen könnten. Sie folgen seinem Beispiel, aber warum? Vielleicht, weil er sie vor versammelter Mannschaft ein Stück weit überraschend bloßstellt. Was hätten sie sonst sagen können, könnte man meinen. Aber sicherlich erkennen sie auch durch das, was Nehemia ihnen sagt, dass ihr Handeln, ihre Profitgier vielleicht oder was auch immer sie da angetrieben hat in dem Moment, dass ihr Handeln nicht mit den Maßstäben Gottes übereinstimmt. In Nehemias Worten ausgedrückt, sie lebten nicht in wahrer Gottesfurcht. So sagt er es an dieser Stelle. Und da Nehemia gerade hier in dem Text schon beschreibt, wie er als Vorbild in dieser Situation vorangeht, ist es ihm als Autor des Buches wahrscheinlich wichtig, an dieser Stelle gleich eine weitere Situation zu schildern und fügt sie hier ein. Es war ihm wichtig, dass seine Leser und auch Gott, das sehen wir im Text, dass Gott das nochmal hinzuhalten und zu zeigen, hey, das habe ich auch getan. Darum lasst uns da auch mal reinschauen und lesen, was im zweiten Teil des Kapitels folgt, ab Vers 14. Ich selbst verzichtete für mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter der Provinz Juda zustanden. Die ganzen 12 Jahre lang, vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Frühere Statthalter hatten dem Volk schwere Lasten auferlegt. Sie verlangten von ihm nicht nur Brot und Wein, sondern täglich auch 40 Silberstücke für ihren Unterhalt. Auch ihre Leute unterdrückten das Volk. Doch aus Gottesfurcht handelte ich nicht so. Meine ganze Kraft habe ich für den Bau der Mauer eingesetzt. Auch meine Leute haben bei der Arbeit mitgeholfen. Keiner von uns hat Grundbesitz erworben. 150 Beamte der jüdischen Bezirksverwaltung hatte ich ständig zu verpflegen. Dazu die Gäste, die von den umliegenden Völkern zu uns kamen. Täglich wurde ein Rind, 6 ausgesuchte Schafe und dazu Geflügel zubereitet. Alle 10 Tage wurden die verschiedensten Weine in großen Mengen angeliefert. Trotzdem habe ich die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter zustanden, nicht in Anspruch genommen. Denn das Volk war durch die Bauarbeiten schon mehr als genug belastet. Denk doch an mich, mein Gott, und lass mir zugutekommen, was ich für dieses Volk getan habe. Wir sehen hier, dass Nehemia wieder freiwillig auf etwas verzichtet, was ihm eigentlich zusteht. Diesmal sind es die ganzen Abgaben und die Unterstützung, die er als Statthalter eigentlich von dem Volk Israel oder Provinz Juda hätte verlangen dürfen. Er verzichtet darauf und lässt es sich aber trotzdem nicht nehmen, all die hohen Beamten, die normalerweise immer am Tisch des Statthalters saßen, zu verpflegen und sie zu versorgen. Und trotzdem haben er und seine Mitarbeiter auch alle an der Baustelle mitgewirkt. Sie haben also nicht das Leben am Hof genossen und nur gesagt, wer was tun soll, sondern sie haben selber Hand angelegt, den Blaumann angezogen und an der Stadtmauer mitgearbeitet. Und das nicht nur für die 52 Tage des Mauerbaus, sondern die 12 Jahre lang, die Nehemia Statthalter in Judäa war, haben er und seine Leute auf all das verzichtet, was ihnen als Statthalter und Minister des Statthalters eigentlich zustand. Denn das Volk war schon stark genug belastet, so sehen wir es hier. Und hier wieder die Frage, warum handelt Nehemia eigentlich so großzügig und so vorbildlich? Was treibt ihn an? Und das können wir wieder im Text erkennen. Er hat es selber reingeschrieben. In Vers 15 sagt er, doch aus Gottes Furcht handelte ich nicht so. Aus Gottes Furcht handelte ich nicht so. Und wir sehen also sowohl hier an dieser Stelle im zweiten Teil des Kapitels, als auch im ersten Teil des Kapitels ist irgendwie dieses Wort, Gottes Furcht, von großer Bedeutung. Obwohl es nur zweimal in diesem langen Kapitel vorkommt, wird es immer wieder an zentraler Stelle in beiden Abschnitten erwähnt. Und daran sehen wir als Leser, dass es Nehemia wichtig war, dass uns dieses Wort, diese Begründung irgendwie ins Auge fällt. Dass wir uns damit beschäftigen und sehen, dass es ihn die Gottesfurcht angetrieben hat. Natürlich auch die Not des Volkes. Aber er macht die Gottesfurcht zum Zentrum dieses Kapitels. Und darum wollen wir uns jetzt in den nächsten Minuten auch damit beschäftigen. Was ist eigentlich die Gottesfurcht? Wie könnte man es beschreiben? Wie könnte man es definieren? Hat Gottesfurcht etwas mit Angst zu tun? Steckt ja irgendwie drin. Andere Übersetzungen umgehen das ein bisschen und sprechen dann nicht von der Gottesfurcht, sondern von Ehrfurcht. Aber auch in dem Begriff ist ja die Furcht drin. Also, was bedeutet das? Und woran erkennt man eigentlich Gottesfurcht? Kann man das irgendwie wahrnehmen? Wird es sichtbar? Und ich möchte mit euch auf zwei Verse aus dem Alten Testament schauen, die uns helfen, diesen Begriff oder das Konzept von Gottesfurcht etwas besser zu verstehen. Und der erste Vers steht in 2. Mose 14, Vers 31. Dort heißt es, als die Israeliten erkannten, mit welch gewaltiger Macht der Herr die Ägypter bezwungen hatte, wurden sie von Ehrfurcht vor dem Herrn ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Also dieser Vers fasst quasi die größte Rettungsaktion des Alten Testaments ganz kurz zusammen. Und jeder, der schon mal das Alte Testament oder eine Kinderbibel gelesen hat, der kennt diese Geschichte, die Befreiung des Volkes durch die 10 Plagen aus Ägypten. Und dann kommen sie raus und stehen vor dem Meer und Gott teilt das Meer noch einmal, damit sie wirklich vor den ägyptischen Soldaten fliehen können. Und auf diese Situation, auf diesen Moment bezieht Mose sich hier. Und wir sehen daran zwei Dinge, die wir festhalten müssen. Bevor die Israeliten angefangen haben, Gott zu fürchten, haben sie etwas mit ihm erlebt. Sie haben ihn kennengelernt. Sie haben gesehen, wie mächtig er ist. Durch die 10 Plagen und durch die Teilung des Meeres. Das ist das Erste. Sie haben ihn zunächst kennengelernt. Und das Zweite ist, die Furcht vor Gott, wie wir es hier sehen, die sie dann entwickelt haben, bewirkt nicht, dass sie plötzlich Angst haben, Panik haben und weglaufen vor Gott. Nein, sondern genau das Gegenteil passiert. Dadurch, dass sie anfangen, Gott zu fürchten, fangen sie an, ihm zu vertrauen. Und seinem Diener Mose, den Gott als Herr über das Volk gesetzt hat. Das sind die zwei Sachen, die wir hier mitnehmen können. Und schauen wir uns jetzt den zweiten Vers an, der die Gottesfurcht auch wieder etwas greifbarer macht. 5. Mose 10, Vers 12. Und nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Nur das eine. Habt Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott. Und folgt seinen Wegen. Liebt ihn und dient ihm von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe. Am Ende seines Dienstes fasst Mose quasi sein Lebenswerk nochmal zusammen und appelliert ganz dringend an das Volk Israel und sagt, was fordert Gott von euch? Nur eine Sache, sagt er. Und daran sehen wir, dass all das, was danach kommt, im Zusammenhang für ihn steht. Es sind nicht mehrere Sachen, die nichts miteinander zu tun haben, sondern es gehört zusammen. Es ist diese eine Sache, die Gott von seinem Volk erwartet. Habt Ehrfurcht vor dem Herrn, eurem Gott, und folgt seinen Wegen. Liebt ihn und dient ihm von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe. Wenn Gottesfurcht etwas mit Angst zu tun hätte, wie kann Mose dann diese Gottesfurcht in einem Atemzug mit Liebe und Hingabe nennen? Man liefert sich niemandem freiwillig aus, vor dem man echte Angst hat. Das wäre unlogisch. Das ist realitätsfern. Wir sehen also, dass die Furcht vor Gott nichts mit Angst zu tun hat. Nichts mit dieser panischen Angst, was wir meistens mit Angst verbinden. Sondern es steht vielmehr in Verbindung mit Liebe und mit Selbsthingabe. Und das Zweite, was wir an dieser Stelle über Ehrfurcht vor Gott mitnehmen können, ist, dass damit ein Leben einhergeht, das sich an seinen Maßstäben orientiert. Mose sagt hier ja, dass es heißt, seinen Wegen zu folgen, also das zu tun, was Gott gut findet und sein Verhalten an den Maßstäben Gottes auszurichten. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Und wenn wir jetzt mal diese vier Punkte zusammenbinden und sie uns nochmal anschauen. Mein Presenter will gerade nicht. Ist das Erste, was wir gerade besprochen haben, dass Gott fürchten kann nur derjenige, der ihn kennengelernt hat. Das ist erstmal nicht kompliziert, liegt auf der Hand. Man muss Gott kennenlernen, wissen, wer er ist, um ihn zu fürchten. Nächster Punkt. Wer Gott fürchtet, vertraut ihm immer mehr. Wer Gott fürchtet, vertraut ihm immer mehr. Das haben wir am Beispiel Israels gesehen. Und Liebe und Hingabe sind Bestandteile der Ehrfurcht vor Gott. Und ein vierter Punkt noch. Wer Gottes Willen tut, lebt Gottesfurcht praktisch aus. Wer Gottes Willen tut, lebt Gottesfurcht praktisch aus. Und wenn wir diese vier Punkte jetzt mal auf Nehemia übertragen, dann sehen wir, dass wir hier auf der richtigen Spur sind. Nehemia hat Gott natürlich auch kennengelernt. Er war ein Israelit. Er hat von Anfang an die Bibel gelesen, die ihnen damals zur Verfügung stand. Er hat gebetet, das sehen wir durch das ganze Nehemia-Buch hindurch. Er hat Sachen mit Gott erlebt, wo er das Gebet erhört hat, wirklich Segen geschenkt hat. Und all das hat dazu beigetragen, dass er ihn besser kennengelernt hat. Hat Nehemia Gott vertraut? Auf jeden Fall. Er ist traurig vor den mächtigsten Mann der damaligen Zeit getreten. Und das hätte den König eigentlich dazu berechtigt, ihn einfach umzubringen. Niemand durfte traurig, Trübsal geblasen vor den König kommen. Das war ein No-Go. Man musste immer so tun, als ob alles gut ist, wenn man vor seinem Angesicht erschien. Aber Nehemia ist bewusst traurig vor Artaxerxes getreten, weil er darauf vertraut hat, dass Gott mächtiger ist als der mächtigste Mann der Welt. Und wir sehen auch, dass Nehemia sich Gott total hingegeben hat. Er hat seine Stellung als Mundschenk am Thron des Königs aufgegeben, damit er quasi Bauleiter in Jerusalem wird. Was für ein Tausch. Kleiner Statthalter einer Provinz, die wahrscheinlich niemand im Reich kannte, anstelle des Mundschenks eines des wichtigsten Ministers des Königs am Hof zu sein. Und wir sehen auch zuletzt gerade das in Kapitel 5, das wir gerade zusammen gelesen haben, dass er seinen Geboten folgt, dass er auf den Wegen Gottes geht, selbst wenn es bedeutet, dass er sich mit der Oberschicht Jerusalems anlegen musste. Ihm waren die Gebote Gottes, die Ehrfurcht vor ihm, wichtiger als all das andere. Wir können also zusammen festhalten, dass Nehemia Gott sehr gut kennengelernt hat. Er hat ihm vertraut und darum alles mit Hingabe getan, was Gottes Maßstäben entspricht. Und wenn wir das jetzt versuchen, in eine Definition oder sowas Ähnliches über Gottesfurcht hineinzugießen, dann bin ich über folgende Sätze gestolpert. Es gibt natürlich viele Wörterbücher und Lexika, die seitenweise Material dazu liefern. Aber diese Sätze, die fand ich sehr gut. Gottesfurcht ist die Hochachtung der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit. Gottesfurcht ist die Hochachtung der Größe und Autorität Gottes und das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit. Das ist aber nur der erste Teil. Der zweite Teil ist nämlich, daraus resultiert der Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet. Daraus resultiert der Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet. Und das klingt jetzt erstmal ganz schön absolut und ganz schön groß und vielleicht auch unerreichbar. Das kann gut sein. Aber ich finde, dass große und wichtige Sachen auch ruhig unerreichbar scheinen können, denn dann brauchen wir ja Gottes Hilfe. Und Gottesfurcht ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Themen für uns, die wir Jesus nachfolgen. Das bedeutet nicht, dass Gott nicht gleichzeitig auch unser Freund sein kann, unser Vater, unser Hirte, all die verschiedenen Gottesbilder, die wir im Alten und Neuen Testament sehen. Wir dürfen und sollen natürlich eine enge und freundschaftliche Beziehung zu Gott haben. Aber es bleibt trotzdem immer ein gewisser Klassenunterschied, denn er ist Gott und wir sind und bleiben Menschen. Und die letzte Frage, der ich jetzt noch zum Schluss mit euch nachgehen möchte, ist: Wie kann Gottesfurcht eigentlich wachsen? Wie kann sie entstehen? Der Präsenter, der will mich heute ärgern. Wie kann Gottesfurcht wachsen? Und das Schwierige dabei ist, dass es nicht so einen Drei-Punkte-Plan gibt oder Mose uns den irgendwie im Alten Testament vorstellt. Tu dies, dann das und zum Schluss das und dann bist du ein gottesfürchtiger Mensch. Das gibt's nicht, weil Gottesfurcht in erster Linie auf einer inneren Haltung aufbaut. Und diese Haltung drückt sich durch die Frage aus: Wer ist Gott für dich? Wer ist Gott eigentlich für dich? Manche sagen ja zum Beispiel, dass Gott irgendwie sowas wie ein Kumpel ist, dann eher auf Jesus bezogen. Er ist mein Freund, er ist mein Kumpel. Und was dann im Lebensvollzug daraus resultiert, ist dann irgendwie ungesagt, aber rein praktisch, man begegnet sich wie Freunde auf Augenhöhe. Und wenn ich Zeit habe, dann treffe ich mich halt mit meinem Freund. Und wenn es mir gerade passt, dann höre ich auch auf das, was ihm wichtig ist. Aber das ist nicht diese Haltung, die Gottesfurcht auszeichnet. Gottesfurcht ist anders. Und wir haben gerade in der Bibel entdeckt, dass es ganz schön anders ist. Denn Gott ist und bleibt Gott. Er ist der Schöpfer aller Dinge. Er ist unser Schöpfer, dein Schöpfer, mein Schöpfer. Und wir sind seine Geschöpfe. Er ist der König aller Könige. Wenn wir die Offenbarung lesen, sehen wir, dass die mächtigsten Engelwesen ihre Augen bedecken und vor ihm niederknien, vor seiner Herrlichkeit und vor seiner Größe. Wie könnten wir dann denken, dass wir ihm auf Augenhöhe begegnen können? Wolfhard Pannenberg, einer der bekanntesten Theologen der Gegenwart, hat auch lange hier in Heidelberg studiert, hat diese Gedanken, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat geschrieben: Gott fürchten, das heißt, Gott als Gott anzuerkennen, in seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt, und als den Richter, vor dem nichts verborgen bleibt. Gott zu fürchten heißt, Gott als Gott anzuerkennen. Auch wenn Gott unser Vater ist, bleibt er Gott und wir Mensch. Und damit in uns diese Haltung der Gottesfurcht wachsen kann, müssen wir ihn einfach nur besser kennenlernen. Das ist der Weg, den wir im Alten Testament sehen können. Gott besser kennenlernen, das lässt die Gottesfurcht entstehen und wachsen. Erst als Israel etwas mit Gott erlebt hat, gesehen hat, wie mächtig ist, haben sie angefangen, ihn zu fürchten und ihm zu vertrauen. Und das wird auch später von Mose nochmal ganz praktisch in einem Gebot oder einem Gesetz, könnte man sagen, sichtbar. Er hat nämlich schon damals über zukünftige Könige Israels Folgendes geschrieben: Diese Abschrift, also eine Abschrift des Gesetzes, diese Abschrift soll er, der König, immer bei sich haben und sein Leben lang täglich darin lesen. Warum? Damit er lernt, Ehrfurcht vor dem Herrn zu haben und alle Gebote und Ordnungen dieses Gesetzes genau zu befolgen. Also Mose diktiert hier den zukünftigen Königen: Hört mal, ihr müsst eine Sache machen. Erstmal erstellt eine Abschrift des Testaments, also des Gesetzes. Das sollten sie machen. Sie sollten eine Abschrift erstellen lassen. Und dann sollten sie diese Abschrift immer wieder lesen. Und er gibt gleich den Grund an, damit sie lernen, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Durch das Lesen ihrer eigenen Abschrift sollte diese Ehrfurcht vor Gott, Gottesfurcht, bei ihnen wachsen. Und für uns bedeutet das natürlich, dass wir mit der Bibel vertraut sein sollten. Wir müssen, glaube ich, nicht unsere eigene Abschrift verfassen. Dazu gibt es in der heutigen Zeit so viele bessere Gelegenheiten. Wir können immer wieder reinschauen. Wir haben sie in der Hosentasche. Wir haben verschiedene Bibelübersetzungen. Es ist so einfach. Wir müssen eben nur darin lesen. Wir müssen damit vertraut werden. Und wenn wir dann vertrauter sind mit der Bibel, lernen wir dadurch Gott besser kennen. Wir lernen, wie mächtig er ist. Wir lernen, wie wir beten können. Merken, dass Gott real ist, dass er antwortet, dass er reagiert, dass er Gebete erhört. Und all das führt dann dazu, dass unsere Furcht vor ihm, unsere Ehrfurcht wachsen kann, weil wir immer mehr erkennen, wer er ist und ihn besser kennenlernen. Wir haben jetzt einiges zum Thema Gottesfurcht gemeinsam besprochen. Und wir haben auch am Beispiel von Nehemia gesehen, wie das so ganz praktisch im Alltag eines Leiters, eines wichtigen Mannes sichtbar werden kann. Ich möchte jetzt am Ende meiner Predigt nochmal etwas vorlesen. Und es wird etwas länger sein. Es ist ein längerer Abschnitt aus einem Buch. Aber ich finde, das rundet das Thema Gottesfurcht sehr, sehr gut ab und bringt das auch nochmal gut auf den Punkt, veranschaulicht es. Also lehnt euch gerne nochmal zurück, schließt eure Augen, wenn es euch hilft, da besser zuzuhören, aber schlaft bitte nicht ein. Ich lese. Berstendes Glas. Die dünnen Scheiben halten dem Druck nicht mehr stand. Das heulende Untier holt uns ein, vor dem wir geflohen waren. Jetzt auch krachend, splitternde Fenster aus dem dunklen Gang oben. Eingedrückt vom Sturm. Begonnen hatte es mit einem besorgten Blick auf das Meer. Denn weg kamen wir hier nur mit der Fähre. Doch die Ägäis zeigt sich an jenem frühen Morgen anders im Dämmerlicht, als ich das Meer je zuvor gesehen hatte. Wellenpeitschen schaumgekrönt, Reihe um Reihe. Dies war kein stürmischer Nachtwind. Das Meer selbst war aus dem Schlaf erwacht und hatte brüllend sein Haupt erhoben. Berauscht von der eigenen Macht schien das Meer gerade erst Fahrt aufzunehmen. Seit Kindheitstagen hatte ich keine Angst mehr vor der Natur gehabt. Doch die entfesselte Gewalt schien das hier kein bisschen zu interessieren. All unsere Pläne von einem Sturm aus der Hand gerissen, in Scherben zu unseren Füßen wie das dünne Fensterglas. Vor uns schlicht die unbeugsame Macht der See und wir vor ihr. Stets liebte ich das Meer. Der Blick in die grenzenlose Weite. Ich liebte den Ozean mit seinen Schätzen. Und seit jenen Tagen zwischen Bangen und Hoffen, seit jenen Tagen im Sturm auf Athos sage ich, ich liebe und fürchte das Meer. Ich meine nicht Angst, aber ich habe Respekt davor. Und hätte ich das nicht, so würde ich es nicht kennen. Ich liebe und fürchte Gott wie das Meer. Ich staune über Gott wie über das Meer. Früh schon begann ich mit dem Staunen, doch er ist mir immer größer geworden, so wie das Meer. Das Staunen ist der Anfang der Philosophie, das wussten schon Plato und Aristoteles. Doch es ist auch der Anfang des Betens. Dem Betenden wird Gott immer größer. Und er hat mehr zu staunen, mehr zu lieben und mehr zu fürchten. Denn was man nicht fürchten kann, darüber staunt man nicht recht. Nicht Angst ist gemeint, doch das Spüren, dass da etwas viel Größeres ist als man selbst, wovor man nicht zittern kann, das kann man nicht anbeten. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und jeder persönlich Gott immer besser kennenlernen, so wie der Autor hier beschreibt, dass er durch diese Erfahrung das Meer besser kennengelernt hat. Und je mehr wir von Gott erfahren, je mehr wir ihn in Aktion erleben, das Verständliche und das Unverständliche, desto mehr können wir über ihn staunen. Und je mehr wir über ihn staunen, desto mehr fürchten wir ihn. Und wie der Autor hier schreibt, ist nicht Angst damit gemeint, aber trotzdem ein Zittern. Ein heiliges Zittern, könnte man vielleicht sagen, das uns dann unseren allmächtigen und heiligen Gott anbeten lässt. Mit dem letzten Lied wollen wir das auch ganz persönlich vielleicht zum Ausdruck bringen. Dir gebührt die Ehre. Und ich lade dich dazu ein, aufzustehen. Lasst uns dieses Lied zu unserem Gebet machen, vielleicht auch zu deinem Bekenntnis, wenn du merkst, dass es wirklich gerade aus deinem Herzen spricht. Und wenn du vielleicht durch die Predigt veranlasst, auch was anderes mit Gott besprechen möchtest, dann tu das gerne. Aber ich lade euch ein, jetzt gemeinsam das Lied zu singen und zu bekennen, dass alle Ehre Gott gebührt. Amen.